So, heute mein Thema, vielleicht hast du dich schon gefragt, hör mal, es geht um Helden des Glaubens im Alten Testament, da fehlt doch einer. Jetzt könnt ihr euch fragen, wer fehlt da? Da werden wir wahrscheinlich viele Antworten bekommen, aber mir ist aufgefallen, der Abraham fehlt. Jedenfalls habe ich es nicht mitbekommen, ich gucke dann immer, was die anderen so predigen. Letzte Woche ging es um Jona, das habe ich auch vorher schon gewusst. Aber der Abraham, das ist so einer, und dann habe ich nachgeguckt und habe mir gedacht, ja, Wolfgang, da guckst mal, was du früher über den Abraham so gepredigt hast. Und dann habe ich geguckt und geguckt und geguckt. Unglaublich. Ich habe noch nie eine Predigt über Abraham gehalten. So, ihr seid heute Premierenpublikum. Wir werden uns heute mit dem Abraham beschäftigen. Die Geschichte vom Abraham, die Bibelkenner unter uns wissen hoffentlich, wo das steht. 1. Mose, Kapitel 12. Da geht es los mit Abraham. Wir werden gleich sehen, dass kurz vorher auch noch was über Abraham steht, aber der eigentliche Beginn der Abrahamsgeschichte, 1. Mose Kapitel 12, und ich lese erstmal die ersten 5 Verse. Und ich denke, die meisten von uns, die in der Bibel sich einigermaßen auskennen, die einigermaßen regelmäßig lesen, die kennen diese Verse sehr gut. Da heißt, der Herr sprach zu Abraham, sage ich gleich noch was zu dem anderen Namen, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Abraham nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten. Sie wanderten nach Kanaan aus und kamen dort an. Vater, jetzt bitte ich dich einfach, dass du uns lehrst heute Morgen, was du uns mit diesem Text, mit diesem Beispiel vom Abraham zeigen möchtest, und schenk du es, Herr, dass wir offene Herzen haben, dass deine Botschaft bei uns ankommt und dass sie auf fruchtbaren Boden fällt. Amen. Also, bevor wir uns damit beschäftigen, was das für uns nun praktisch heißt, und ihr wisst, dass mir das immer ganz wichtig ist, dass wir nicht nur Geschichten lesen und sagen, oh, das ist eine schöne Geschichte, sondern dass wir rauskriegen, was bedeutet es eigentlich für uns, müssen wir verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und das Erste, was ich dazu sagen muss, ist, weiß ich, wie du das so in deinem Gedächtnis abgespeichert hast, aber das war nicht der erste Umzug von Abraham oder von Abram. Wenn wir ein paar Verse weiter vorne gucken, dann stellen wir fest, im Kapitel 11 am Ende, da heißt es, Terach, also Kapitel 11, Vers 31, Terach nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot, den Sohn Harans, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie wanderten miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu ziehen. Als sie aber nach Haran kamen, siedelten sie sich dort an. Die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und dann starb Terach in Haran. So, die Familie kommt ursprünglich aus Ur. In Chaldäa heißt es an einer anderen Stelle. Das ist heutiger Irak, so relativ weit unten, schon fast am Golf. So, wenn du guckst auf der Karte, so rechts unten. Ah, nein, rechts unten ist bei euch so. Also, so Richtung Basra, kennt man von früher noch, vom Krieg und so. Also, da unten so Zweistromland, Ur. Das ist eine ganz, ganz alte Kultur. Und da stammten Terach und Abram offensichtlich her. Dann ist noch die Rede von dem Lot, das war der Sohn vom Bruder von Abraham, aber der war schon gestorben. Und so hat die Großfamilie sich um den gekümmert und der Abraham hat ihn als seinen Neffen so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und dann heißt da, und sie zogen aus von Ur in Chaldäa, um nach Kanaan zu ziehen. Und zwar der Terach mit dem Abraham. Das klingt so, als ob der Abraham mit seinem Vater Terach mitgewandert wäre. Und nicht der Abraham gesagt hat, komm, wir gehen hier nach Kanaan, und der Terach mitgekommen wäre. Und da habe ich mich gefragt, wer hat diese Wanderung eigentlich ausgelöst? Wer war eigentlich der Treiber? Wer war derjenige, der gesagt hat, wir gehen? Interessant ist, dass wir woanders was dazu lesen. Und ihr kennt mein Prinzip, wenn du es noch nie von mir gehört hast, dann hörst du es jetzt zum ersten Mal. Und du merkst dir das, das ist nämlich ganz wichtig, die Bibel legt sich selber aus. So, lasst uns schauen in der Bibel, wo wir was anderes finden. In dem Fall gehen wir ins Neue Testament, Apostelgeschichte 7, dort Vers 2b bis 4. Da geht es um den Stephanus. Der Stephanus hält gerade seine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat und er erzählt ein bisschen was über die Geschichte Israels. Und unter anderem erzählt er was über Abraham. Da heißt es folgendermaßen. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war. Mesopotamien ist das Land zwischen den Strömen, also zwischen Euphrat und Tigris, nämlich in Ur, ehe er in Haran wohnte. Also Gott erschien dem Abraham noch, als sie in Ur waren, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Also, ganz interessante Geschichte. Ich habe da nochmal konferiert mit einem mir nahestehenden Theologen, nämlich mit meinem Bruder, der sich da ein bisschen besser auskennt und der vor allem ein bisschen Hebräisch kann. Und ich habe ihn gefragt, ob es da vielleicht so ein kleines Zeitproblem gibt in Hebräisch, da können manche Zeitformen ganz seltsame Dinge heißen, die können von Vergangenheit bis Zukunft in alle möglichen Richtungen übersetzt werden. Und er sagte mir, nee, in dem Fall sind sich die Ausleger eigentlich ziemlich einig, dass vermutlich Gott einfach zweimal geredet hat. Er hat in Ur geredet und er hat in Haran geredet. Und ich denke, die meisten von uns kennen das auch aus unserem eigenen Leben. Wie oft hat Gott zu dir nicht bloß einmal geredet, sondern mehrfach? Zumal dann, wenn du den Auftrag Gottes vielleicht nicht so hundertprozentig ausgeführt hast. Gott hat zu Abraham gesagt, geh aus deinem Vaterhaus, geh aus deiner Verwandtschaft und geh aus diesem Land weg. Aber er hat seine Verwandtschaft nicht wirklich zurückgelassen, er hat seinen Vater mitgenommen. Oder sein Vater hat ihn mitgenommen. Da sagt die Bibel noch nicht viel dazu, aber ich kann mir gut vorstellen, damals war eine sehr patriarchalische Gesellschaft und der Abraham hat vielleicht gesagt, du Vater, Gott hat geschwätzt. Ja, Gott hat zu mir geredet, hat gesagt, wir müssen hier weg. Ich weiß nicht, wie der Terach so drauf war. Vielleicht hat er gesagt, Jungspund, keine Ahnung, wie auch immer. Oder er hat gesagt, ja, Gott hat zu mir auch geredet oder wie auch immer das war. Oder er hat sich überzeugen lassen. Wie auch immer das war, wir wissen das nicht genau. Jedenfalls heißt es hier, dass Terach auszog und der Abraham mitkam. Und das fand ich auch interessant. Der eigentlich die Weisung von Gott empfangen hatte, der eigentlich die Vision empfangen hatte, der, zu dem Gott eigentlich geredet hatte, war der Abraham. Und der Abraham, der hatte offensichtlich kein Problem, sich einzuordnen und hinter dem Terach quasi zweite Geige zu sein, weil der Terach der Chef der Familie war. Und auch wenn der Abraham die Verheißung empfangen hat und wenn der Abraham die Vision empfangen hat, so hat er sich trotzdem einsortiert und ist in den Strukturen, in denen er gelebt hat, einfach gegangen und ist mitgegangen. Und ich weiß auch nicht, ob der Abraham derjenige war, der in Haran Stopp gemacht hat. Weil der Terach hat schon gesagt, lass uns nach Kanaan gehen. Und Haran liegt im heutigen Syrien, wenn ich es richtig weiß, also ziemlich weit nördlich, sind ungefähr 1000 Kilometer so nordwestlich, wo sie hingegangen sind. Aber es ist definitiv nicht Kanaan. Also die waren nicht am Ziel. Und wenn der Terach gesagt hat, lass uns nach Kanaan gehen, dann wusste Terach das auch. Und wir lesen, dass Terach in dem satten Alter von 200 und irgendwas Jahren gestorben ist. Vielleicht war der einfach nicht mehr so ganz reiselustig oder es ging körperlich nicht mehr. Da wollen wir auch nicht so viel reininterpretieren. Jedenfalls kommen wir an den Punkt, wo die Familie jetzt in Haran wohnt und wo sie dort, also ich gehe mal davon aus, die haben da nicht nur ein paar Wochen gewohnt, sondern da heißt es ja in dem Stück, was wir gerade gelesen haben, die haben da Knechte und Mägde angestellt, würden wir heute sagen. Die haben ihre Herden vergrößert. Also das muss schon eine gewisse Zeit gegangen sein, weil die sind da richtig reich geworden. Die haben richtig ihr Unternehmen vergrößert. haben vielleicht irgendwelche kleineren Bauern aufgekauft oder wie auch immer wir uns das vorstellen müssen. Aber das wird schon eine Weile gedauert haben. So, Gott hat in Ur zu Abraham gesprochen. Abraham ist mit seinem Vater Terach ausgezogen und jetzt sind sie in Haran angekommen. Und um jetzt zu verstehen, warum das wichtig ist, wie es jetzt weitergeht, müssen wir ein bisschen nachforschen, was war der Terach eigentlich für einer. Über den Terach wissen wir gar nicht viel, aber wir lesen in Josua Kapitel 24, Vers 2 bis 3, wo Gott ein bisschen was uns offenbart über diesen Terach. Und zwar auch da ist eine Rückblende, das ist kurz bevor sie die Landnahme abgeschlossen haben. Josua erinnert das Volk nochmal, was in seiner Geschichte so alles passiert ist. Und dann sagt Gott durch den Josua Folgendes. So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abraham und Nahors Vater und dienten anderen Göttern. Also Terach und Nahor und so, die haben anderen Götter gedient. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stromes, also von Ur in Chaldäa, und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Also für mich hört sich das so an, als ob Gott sich den Abraham rausgesucht hat. Warum? Wissen wir auch nicht. Weißt du, warum Gott dich rausgesucht hat? Ich habe immer gedacht, Gott hat mit mir einen guten Fang gemacht. Ist ja klar, dass Gott mich raussucht. Warum er dich rausgesucht hat, weiß ich nicht. Aber manche Leute haben aber nicht so mit einem guten Selbstbewusstsein gesegnet und fragen sich die richtige Frage, die ich mir auch immer wieder stellen muss, warum hat Gott eigentlich mich rausgesucht? Ich bin inzwischen auch auf den Trichter gekommen, dass Gott mit mir keinen so guten Fang gemacht hat, wie ich manchmal gern denke. Aber warum sucht Gott sich Menschen raus? Ihr wisst, warum Adam einen Bauchnabel hatte? Weil Adam ist ja nicht geboren worden. Der hatte ja eigentlich gar nicht nötig, dass er einen Bauchnabel hatte, aber er hatte einen Bauchnabel. Weil Adam ist ja aus Erde gemacht, das wisst ihr. Und als die Erde noch feucht war, da hat Gott zu ihm gesagt, und dich habe ich lieb. Und da hat er seinen Bauchnabel bekommen. Nein, streichen Sie das aus dem Protokoll. Also, Gott hat uns rausgesucht, weil er uns lieb hat. Ich weiß nicht, ob er in dem Abraham irgendwas gesehen hat, was ihm gefallen hat, oder ob er ihn einfach rausgesucht hat, wie er das Volk Israel rausgesucht hat, wo er mal sagt, meint ihr, ich habe euch rausgesucht, weil ihr so ein tolles Volk seid? Ihr seid das jämmerlichste und erbärmlichste Volk, was es auf diesem Erdboden gibt. Und Gott hat sie trotzdem rausgesucht. Warum, ist eine Frage, auf die wir keine Antwort finden werden. Aber er hat den Abraham rausgesucht und er hat gesagt, mit dem Abraham fange ich was Neues an. Seine ganze Familie hat fremden Göttern gedient. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo eine Frau geholt wird, wo der Jakob nachher mit seiner ganzen Familie auszieht und wo eine der Frauen den Hausgötzen von ihrem Vater mitnimmt. So, da merken wir schon, also das war schon so, wie es da steht. Die haben anderen Göttern gedient. Das waren Götzendiener, das waren Leute, die hatten eine vollkommen andere Religion. Und Gott hat gesagt, ich will den Abraham da raushaben. Ich will, dass der Abraham woanders wohnt und dass er nicht mehr mit seiner Familie zusammen ist, die keinen guten Einfluss auf ihn hat. Und dann ist sein Vater mitgekommen, der Götzendiener. Und dann sind sie in Haran geblieben eine Zeit lang. Aber Gott wollte den Abraham weghaben von seinen alten Gewohnheiten, von seinen alten Freunden, von seiner Familie, von dem Götzendienst, der dort war. Und Gott wollte was Neues machen. Gott wollte, und da ist der Abraham, das sehen wir so in dieser Geschichte, es gibt vorher noch bei den Vorfahren, da gibt es mal so einen Satz, zu dieser Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Aber es war lange vor Abraham und ich habe den Eindruck, irgendwie ist das wieder eingeschlafen, mit dem Namen des Herrn anzurufen, weil der Erste, der das wieder tut, ist Abraham, als er im Land Kanaan ist. Und Gott wollte eine Beziehung mit dem Abraham. Er wollte eine Beziehung mit ihm. Er wollte, dass er neue Freunde findet. Er wollte, dass er eine neue Familie bekommt. Und Gott wollte den Abraham segnen. Er wollte den Abraham segnen mit Kindern, die zu einem ganzen Volk werden sollten. Genauer gesagt sogar zu mehreren Völkern. Und er wollte ihn mit viel Land segnen. Es gab nur ein kleines Problem und ich weiß nicht, ob du das vorher gehört hast, aber wissen denke ich, tun es die meisten, seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Und vielleicht hat Abraham deswegen auch nur halbe Sache gemacht und ist dort in Haran geblieben, weil er irgendwie doch nicht so ganz an diese Verheißung geglaubt hat. Vielleicht war es aber auch nicht seine Entscheidung. Vielleicht war Terach derjenige, der in Haran eben auf halbem Weg schlapp gemacht hat. Aber nach dem Tod von Terach hat Gott einfach diese Berufung nochmal erneuert. Der Abraham war nicht am Ziel. Der hat sich zwar aufgemacht, aber er ist zwischendrin stehen geblieben. Und dann hat Gott ihn erinnert und hat nochmal zu ihm geredet und hat gesagt, Abraham, Klammer auf, erinnerst du dich noch? Da war mal was. Und ich weiß nicht, wie viele von euch so ein Erlebnis hatten in ihrem Leben. Ich weiß es von einigen, die mit mir persönlich geredet haben, die gesagt haben, Gott hat mal zu mir geredet. Und dieses Reden Gottes ist bei mir irgendwie in Vergessenheit geraten. Gott hat mir einen Auftrag gegeben und ich habe den Auftrag noch nicht wirklich ausgeführt. Ich bin losgegangen, aber irgendwie bin ich auf halber Strecke stehen geblieben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen und letztendlich möchte ich ermahnen. Denk darüber nach, was Gott zu dir gesagt hat. Denk darüber nach, welchen Auftrag Gott dir gegeben hat. Vielleicht ist es schon ein paar Jahre her. Vielleicht hast du es schon fast vergessen. Aber denk dran, welchen Auftrag Gott dir gegeben hat. Und heute Morgen erinnert dich Gott daran und sagt, dieser Auftrag gilt noch. Führ diesen Auftrag aus. Tu das. Geh diesen Weg, den ich dir gezeigt habe. Setz das um. Mach keine halben Sachen. Wenn der Abraham in Haran geblieben wäre, er hätte den Segen Gottes nicht erlebt. Glaubst du mir das? Er hätte den Segen Gottes nicht erlebt. Es war wichtig für den Abraham, dass er den ganzen Weg ging und dass er ganze Sachen gemacht hat. Und deswegen, wenn es so einen Punkt in deinem Leben gibt, wo Gott zu dir geredet hat und wo du noch nicht alles umgesetzt hast, dann red mit Gott darüber und besprich mit ihm, wie er das zu Ende bringen könnt. Und dann bekommt Abraham einen neuen Namen. So, jetzt muss ich endlich mal was dazu sagen. Kapitel 14 ist es, wo er den neuen Namen bekommt. Und vorher heißt er immer Abraham. Abraham heißt ehrwürdiger Vater oder der Vater der Ehre oder irgendwie sowas. Wir kennen das von Abba. Abba ist der Papa und Ab ist der Vater. Und Abraham ist eben der ehrwürdige Vater. Und jetzt kommt die Namensänderung, und das kennen wir von ganz, ganz vielen Leuten. Ihr kennt es von Simon Petrus, ihr kennt es, die Sarah bekommt einen neuen Namen. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament kommt es immer wieder vor, dass Leute neue Namen bekommen. Und Gott möchte damit was ausdrücken, das nicht nur, dass er sagt, oh, weißt du, Abraham gefällt mir nicht so, Abraham klingt irgendwie schöner, sondern da ist eine Bedeutung dahinter. Und Abraham heißt Vater vieler Völker. Und jetzt kriegt Abraham diesen neuen Namen und Gott sagt, pass mal auf, Abraham, jedes Mal, wenn du dich vorstellst, jedes Mal, wenn dich jemand anspricht, jedes Mal, wenn dieser Name fällt, dann wirst du dich daran erinnern, was ich mit dir vorhab. Du bist nicht mehr Abraham. Du bist nicht mehr der ehrwürdige Vater, der keine Kinder hat im Übrigen. Also damit muss ich auch mal leben. 75, 80 Jahre spricht man dich immer an mit ehrwürdiger Vater und du hast keine Kinder. Und jetzt kommt Gott und sagt, pass mal auf. Und jedes Mal, wenn dein Name fällt, dann wirst du dich daran erinnern, du bist der Vater vieler Völker. Und das finde ich echt herausfordernd. Weil er hat nichts gesehen. Er hat keine Kinder gehabt. Und Gott sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich weiß nicht, wie du darauf reagieren würdest, aber ich würde sagen, ja, ja. Abraham nennt man auch den Vater des Glaubens, vielleicht schon mal gehört. Er hat Gott geglaubt, als er auszog aus Ur, und er hat Gott geglaubt, als er auszog aus Haran. Er hat Gott geglaubt, als er noch keine Nachkommen hatte. Und er hat Gott geglaubt, als er nachher bereit war, seinen Sohn, den Isaak, zu opfern. Er war schon einer, der ein Vorbild für uns sein kann, weil er geglaubt hat. Das Problem war für ihn damals und für uns heute, dass er das, was er geglaubt hat, nicht gesehen hat. Als Abraham auszog, da heißt es, in ein Land, das ich dir zeigen werde, der hat das Land nicht gesehen. Weiß er nicht, ich hatte den Eindruck, er wusste schon, wo es hingeht. Vielleicht hast du schon mal gehört, er wusste gar nicht, wo es hingeht. Aber er ist schon relativ zielstrebig nach Westen gegangen und es hieß auch, lass uns nach Kanaan gehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er gewusst hat, wo es hingeht, aber Gott sagt, in ein Land, was ich dir zeigen werde. Letztendlich war er doch auf die Führung Gottes angewiesen und er hat das Land aber nicht gesehen. Und Abraham hat Gott geglaubt, dass er Vater vieler Völker werden sollte, obwohl er noch kein Kind hatte. Abraham war bereit, Isaak zu opfern, obwohl das sein einziger Nachkomme war. Und er hat Gott vertraut. Hebräer 11, Vers 1 sagt uns dazu, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn wir unseren ersten Gottesdienst in den Räumen unten feiern werden, dann musst du nicht mehr glauben. Aber jetzt müssen wir glauben. Wobei, ich finde, der Glaubensschritt ist jetzt nicht so besonders groß. Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, in 5 Jahren werden wir neu bauen müssen, weil unsere Gemeinde 500 Leute hat, dann wirst du vielleicht sagen, ja, Wolfgang, wenn ich sehe, glaube ich es auch. Nicht, dass ich die Vision jetzt von Gott hätte, aber versteht ihr, das Problem, was wir haben, sind immer die Dinge, die wir nicht sehen. Und da müssen wir glauben. Wenn du vor einem Problem stehst, dann musst du der Lösung glauben, die Gott für dich hat, wenn du sie nicht siehst. Hinterher zu sagen, ja, ich habe es ja gleich gewusst, das gilt nicht. Vorher ist der Glaube wichtig, wenn wir es noch nicht sehen. Wenn alle Umstände was anderes sagen, dann zu sagen, Gott, ich glaube. Das ist das, was der Hebräerbriefschreiber hier sagt. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, und eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Wer glaubt, der ist zuversichtlich, oder hier heißt es feste Zuversicht, also ist eigentlich sicher sogar, dass er das Erhoffte bekommt oder dass er das Erhoffte erlebt. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Glauben kann man auch übersetzen mit Vertrauen. Und jetzt stellt sich die Frage, vertraust du Gott? Vertraust du Gott? Solange alles ganz einfach ist in deinem Leben, ist es nicht schwer, Gott zu vertrauen. Denkt an den Petrus. Ich möchte euch mal ein bisschen daran erinnern, wie Petrus das erlebt hat. Petrus ist mit den Jüngern auf dem Boot. Und dann liegen sie da draußen, mittags um 12, die Sonne scheint am Himmel, der See spiegelglatt, alles schön. Und dann kommt der Petrus auf die Idee und sagt, oh, ich würde gerne aussteigen und ein bisschen übers Wasser gehen. Jesus, können wir das machen? Und dann steigt er aus und geht so ein bisschen übers Wasser. Das finde ich schon schwierig. Also ich würde mir das nicht zutrauen. Aber so war es ja nicht. Es war nicht 12 Uhr mittags und es war nicht glattes Wasser. Da war Sturm. Warst du schon mal in einem Sturm irgendwo im Boot unterwegs? Also ich bin einmal mit meiner Mutter mit der Fähre von wo sind wir da gefahren? Von Seebrücke aus nach London, also nach, keine Ahnung, nach Dover irgendwo. Die Überfahrt hat, keine Ahnung, 2-3 Stunden gedauert, weiß ich nicht mehr genau. Der Seegang hat mir gereicht. Und es war ein großes Schiff und die Wellen waren vermutlich nicht so furchtbar hoch. Aber ich als Landratte und also mein Magen ist es nicht so übermäßig stabil gebaut, was Schaukeln angeht. Mir wird schon auf dem Kettenkarussell irgendwie ganz anders. So, die Jünger waren in einem Boot, was geschaukelt hat und da waren richtig hohe Wellen. Und das Problem war ja, dass sie schon vor dem Sturm eigentlich Angst hatten. Und dann kommt der Petrus auch noch auf die Idee, in diesem Sturm aus dem Boot rauszugehen. Da hätte ich ja schon Angst zu schwimmen. Ich weiß gar nicht, ob der Petrus schwimmen konnte. Als Fischer wäre schon praktisch gewesen, aber genau wissen wir es nicht. So, das hat was mit Glauben zu tun, versteht ihr? Dinge, die man nicht sieht, Dinge, die außerhalb von unseren Möglichkeiten sind. Schau, wenn ich dir jetzt sagen würde, könntest du Glauben haben, dass du jetzt einen Brief schreiben kannst? Na, überlegst du dir kurz und sagst, ich war in der Schule, ich habe schreiben gelernt. Doch, kriege ich hin. Brief schreiben, schaffe ich. Ich habe Glauben. Aber wenn es nun um Dinge geht, die nicht in deinem gelernten Umfeld sind, die nicht deinen Fähigkeiten entsprechen, wenn es um Dinge geht, wo du sagst, das kann ich eigentlich nicht. Dem einen zu vergeben, der dich verletzt hat. Oder auf irgendjemanden zuzugehen, wo es irgendwie schwierig war. Ein Wagnis einzugehen, Sicherheiten aufzugeben, was auch immer es ist. Und du sagst, Gott, echt, das ist zu schwierig, das kriege ich nicht hin, das kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt. So eine Herausforderung. Und Gott sagt, ja, wenn du es könntest, brauchtest du keinen Glauben. So, Glaube fordert uns immer heraus. Vertraust du Gott? Ja, der Abraham, der hat Gott vertraut, oder? Er ist der Vater des Glaubens. Jetzt möchte ich euch noch aus dem selben 12. Kapitel noch eine Begebenheit vorlesen, weshalb ich die Bibel liebe. 1. Mose 12, 10 bis 13. Und weshalb ich immer wieder neu davon überzeugt bin, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil der Abraham wird nicht geschont. Da wird alles ausgebreitet. So, 1. Mose 12, 10 bis 13. Als aber über das Land, nämlich Kanaan, wo er jetzt war, eine Hungersnot kam, da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort zu bleiben. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau, ich weiß, du bist eine schöne Frau. Schon mal gut gemacht. Hat gut angefangen. Ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben lassen. Okay? Sag doch, du seist meine Schwester. Damit es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwegen am Leben bleibe. Also der Abraham, der hat schon praktisch gedacht. Der hat gedacht, wenn ich der Mann bin und sie die Frau, die wollen die haben, dann bringen die mich um, damit sie an die Frau rankommen. Heutzutage wird man das nicht mehr machen, weil heutzutage muss man den Mann nicht mehr umbringen. Man kann ja einfach einen Seitensprung und alles. Geht ja, kein Problem. Also wir sind ja heute sehr viel fortschrittlicher als damals. Damals hat man noch die Ehe respektiert, hat den Ehemann lieber umgebracht. So. Und der Abraham sagte, weißt du, ich bin ja nicht nach Ägypten gegangen, um zu sterben. Ich wollte ja eigentlich überleben. So, jetzt müssen wir einen kleinen Deal machen. Du sagst einfach, du bist meine Schwester. Dann können sie dich haben, ohne mich umzubringen. Das ist mal eine richtig coole Lösung, oder? Der Daniel guckt mich so an und denkt sich, hätte ich glaube nicht gemacht, oder? Der wollte auch nicht seine Frau schützen. Im Gegenteil, der hat eine Möglichkeit gesucht, wie die Ägypter seine Frau, keine Ahnung. Vielleicht hat er nur gedacht, wenn ich ihr Bruder bin und wir sind da allein, dann kriege ich ja nachher die Mitgift oder keine Ahnung. Und dann kriege ich die Geschenke, wenn sie um sie werben und auf dass es mir wohlgehe um deinetwillen. Also ich fand das schon irgendwie schräg, was er hier so von sich gibt. Sag, du seist meine Schwester. Der Vater des Glaubens? Ah, nicht wirklich, oder? Das Vertrauen von Abraham, das war zu dieser Zeit irgendwie, ich sage jetzt mal vorsichtig, auf dem Tiefpunkt angelangt. Er hat Gott nicht wirklich vertraut, dass er sie dort beschützt. Jetzt kommt noch eins dazu, die Bibelkenner unter uns wissen das. Es war keine ganz, ganz harte Lüge. Die Sarah war seine Halbschwester. Wie kann der mit seiner Halbschwester verheiratet sein? Weiß ich auch nicht. Er war es jedenfalls. Es heißt in 1. Mose 12, 20, Vers 12, da sagt er mal, er hat es später nochmal gemacht. Also das ist ja auch noch ganz nett. Er hat es bei dem anderen König ja nochmal gemacht und hat wieder zu seiner Frau gesagt, das hat das letzte Mal schon gut funktioniert, lass uns das nochmal machen. Und dann sagt er hinterher, der König macht ihm dann Vorwürfe und sagt, du hast Probleme über mein Haus gebracht, weil Gott hat ihn gestraft dafür, dass er sich einer verheirateten Frau vergangen hat. Und er sagte, wie konntest du mir das antun? Und dann sagte er, aber Moment, ich habe nur die Wahrheit gesagt, das ist meine Halbschwester. Wir haben den gleichen Vater, aber verschiedene Mütter. Ach so, na dann, war ja keine Lüge. Ja, war schon eine Lüge, oder? Wisst ihr, es gibt so Dinge, und das habe ich auch schon gemacht, das gebe ich auch ganz offen zu, wo wir die Wahrheit sagen, aber die Wahrheit so sagen, dass beim anderen ein anderer Eindruck entsteht. Und damit führen wir sie bewusst in die Irre. Und ganz ehrlich, ich finde das eine Lüge. Sowas mag in Verfolgungssituationen, wo es darum geht, irgendwie die eigene Haut zu retten oder die Geschwister zu retten, vielleicht noch angehen. Aber wenn es einfach darum geht, jemand anderen aufs Glatteis zu führen, dem die Wahrheit oder die Halbwahrheit zu sagen, damit er einen vollkommen falschen Eindruck bekommt, dann ist es in meinen Augen nicht mehr wahrhaftig. Sondern ist es nicht eine Halbwahrheit, sondern es ist eine halbe bis eine ganze Lüge. Und das hat Abraham hier gemacht. Und warum? Weil er Gott nicht vertraut hat. Die werden das bestimmt machen, oder? Kennt ihr das, dass ihr vorher schon genau wisst, was passieren wird? Der war noch nicht mal in Ägypten angekommen. Da war kein Ägypter, der eine Auge auf seine Frau geworfen hatte. Aber Abraham hat vorher schon gewusst, was passieren wird. Kennst du solche Leute? Ich kenne so Leute. Das macht man nicht so ganz einfach. Wenn die vorher schon immer wissen, was passiert. Und da muss man natürlich vorbeugen. Und in dem Fall nicht mit Glauben. Der hat nicht gesagt, Sarah, komm, lass uns beten, das wird jetzt echt schwierig. Lass uns mal beten, dass da nichts passiert und dass Gott uns bewahrt. Er hat auch nicht gesagt, Sarah, wenn sich einer an dir vergreifen will, ich stehe vor dir, ich bin dein Mann, ich schütze dich. Er hat gesagt, oh, Sarah, da geht es mir an die Haut, lass mal lieber sagen, du bist meine Schwester. Also, da kommt der Vater des Glaubens, der Stammvater des Volkes Israel nicht wirklich gut weg. Und ich habe mir gedacht, wenn ich die Story geschrieben hätte, hätte ich meinen Stammvater nicht so beleidigt. Also wenn ich es schon erfunden hätte, hätte ich es anders gemacht. Und deswegen glaube ich nicht, dass es erfunden ist, sondern dass es wirklich so passiert ist. Und der Abraham, der hat nicht vertraut. Und trotzdem heißt es, dass er der Vater des Glaubens ist. Und das macht mir Mut. Und deswegen liebe ich diese Geschichten aus dem Alten Testament, aus dem Neuen im Übrigen auch, bei Petrus ist genau dasselbe. Die Bibel, die ist einfach ehrlich mit den Fehlern ihrer Helden. Und wisst ihr, wenn ich mir das anschaue, dann denke ich immer, es ist noch Hoffnung für mich. Ich hoffe, dass dir auch so geht, dass du sagst, also gut, wenn Gott mit dem Abraham sowas anfangen konnte und der Abraham solche Schnitzer gebracht hat, wenn wir an den David denken, der richtig große Klöpse gebracht hat, der Menschen hat umbringen lassen, der, was weiß ich, alle möglichen Dinge angestellt hat. Wenn wir sehen beim Petrus, der angesichts der Gefahr einfach mal gesagt hat, ich kenne diesen Menschen nicht, dreimal Jesus verleugnet hat und hinterher total fertig war, weil er es total vermasselt hat. Und wenn Gott mit diesen Leuten was anfangen konnte, dann kann Gott auch mit dir und mir was anfangen. Und das ist für mich eine ermutigende Sache. Diesen Abraham zu sehen und zu sehen, der Vater des Glaubens, der war nicht immer so stark, wie er es gern gehabt hätte. Aber Gott ist trotzdem mit ihm vorwärts gegangen. Und deswegen so mein Appell heute Morgen an dich, an mich, an uns alle, lasst uns Gott neu vertrauen. Lasst uns Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er auf uns aufpasst. Lasst uns Gott vertrauen, dass es wahr ist, was er gesagt hat, dass er uns nicht vor ein Problem stellt, was zu groß ist. Du wirst es in deinem Leben nicht erleben, dass du vor einem Problem stehst und du zu Gott sagst, Gott, was ist hier? Und Gott sagt, oh, tut mir leid, habe ich nicht kommen sehen. Ja, dumm gelaufen. Kann ich jetzt auch nichts machen. Muss jetzt irgendwie durch. Gott wird nicht überrascht. Gott ist nicht machtlos, ist nicht hilflos. Das war dieser eine Gedanke, der mich persönlich immer wieder beschäftigt hat, als wir damals vor vielen Jahren die Nachricht bekommen haben, dass Utes Bruder tödlich verunglückt war. Und natürlich die Fragen hochkamen, ja, wo war Gott? Und ich habe mir immer wieder gesagt, Gott hat nicht geschlafen. Gott hat nicht mal einen Moment nicht aufgepasst. Gott hat, er war nicht machtlos, sondern er hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und auch wenn es in Situationen geht, die dir nicht gefallen, auch wenn es in Situationen geht, wo du sagst, wo ist jetzt Gott? Ich war gestern Abend in Augsburg und habe mit der Frau vom Gemeindeleiter dort, mit dem ehemaligen Gemeindeleiter, dem Wolfgang Jeck, gesprochen. Wolfgang Jeck ist kurz vor Weihnachten in die Ewigkeit abberufen worden. Und dann habe ich sie so gefragt, wie es ihr jetzt geht. Dann sagt sie, sie ist so getragen und es geht ihr eigentlich so gut. Aber natürlich hat sie die Zeiten, wo sie sich fragt, warum? Und dann war seine Mutter noch da. Die ist dort für den Geburtstagsdienst zuständig, sagt sie. Und wenn sie jetzt Bibelverse raussucht für die Geburtstagskinder, dann kommt sie schon manchmal an so Stellen, wo sie schluckt und wo sie sagt, und wenn 1.000 fallen zu deiner Linken und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Sagt sie, weißt du, Wolfgang, ich lese die Verse heute anders. Und da können wir nicht einfach so drüber weggehen und sagen, ja, ist so oder was weiß ich. Sondern da dürfen wir auch mal drin stehen und sagen, Gott, das macht mir jetzt Mühe. Und ich verstehe dich nicht. Aber die Leute, die wir uns angeschaut haben, ob das ein Abraham ist, ein David, ein Petrus, ein Jona, ein Jeremia, wie sie alle heißen, das waren alle Leute, die in diesen Situationen nicht aufgegeben haben und die nicht gesagt haben, hat alles keinen Sinn, sondern die gesagt haben, ich will mich dazu entscheiden, Gott zu vertrauen. Und Gott macht keine Fehler. Und ich gehe mit ihm diesen Weg und wenn es schwierig ist und wenn ich Gott nicht verstehe, aber ich vertraue ihm, dass er keine Fehler macht. Und das möchte ich uns heute Morgen einfach so ins Stammbuch schreiben, hinter die Ohren, wo auch immer du das brauchst. Und ich möchte, dass wir das uns merken und uns dran halten, dass wir sagen, wir wollen Gott vertrauen. Kriegen das vielleicht nicht immer hin, aber wir arbeiten dran. Und Gott hat einen guten Weg für uns. Der Wille Gottes ist das Gute. Oh, kommt. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Auswendig lernen bis nächsten Sonntag. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Gottes Wille ist gut, Gottes Wille ist wohlgefällig, Gottes Wille ist vollkommen. Und in diesem Willen dürfen wir ruhen. Dann dürfen wir darauf vertrauen, er wird es gut machen. Kann ich einen Amen hören? Amen. Amen.